Snuffletuffs auf Lux FM gehört mit Dig It and Put Up On It. Ein Auszug aus dem aktuellen Album Hokus Pokus. Das Debüt ist erschienen im Oktober 2014. Und bevor das Duo heute Abend im Café Burger spielt, sind sie bei mir im Studio und wir quatschen eben über die Aufnahmen des angenehm scheppernden Debütalbums Hokus Pokus, das den Sound der Band auch relativ unverfälscht wiedergibt. Wir sprechen über ihre Erfahrungen auf Europa-Tournee. Wir reden über die Vorteile des Duo-Daseins und die Wichtigkeit einer Freundschaft, vielleicht auch zwischen Bandmitgliedern. Wir finden raus, ob ihre DJ-Gigs auch als Recherche gelten und besprechen noch vieles mehr. Ich sag nochmal, schönen guten Tag Florian und Julian. Hallo Snöff und Tachchen Töff.
Herzlich hallo, willkommen. Hi, hi,
Snöff und Töff. Alles gut bei euch soweit?
Ja, gute Laune ist super.
Sehr schön, das hört sich doch schon mal gut an. Das Jahr 2014 war auch ein gutes, glaube ich, aus eurer Sicht. Ihr habt die Platte rausgebracht im Oktober. Ihr habt vorher, nehme ich mal stark an, dieser Platte auch gearbeitet.
Bisschen, ja. Sehr lange, ja.
Und dann wart ihr auch noch viel auf Tournee im Jahr 2014. Gibt es denn ein Ereignis aus dem Jahr, das unter Umständen auch in den Erzählungen euren Enkeln gegenüber nochmal thematisiert wird? Oder war es dann doch die Veröffentlichung der Platte, dass man sagt, das war der Höhepunkt?
Das war schon der Höhepunkt, ja. Auch wenn man natürlich in dem Punkt, wo man dann die Pressung zum ersten Mal in der Hand hält, so ein bisschen so, ja, cool, aber das ist dann nicht mehr so der Aha-Effekt, weil man hat das Ding ja, das Cover 30.000 Mal vorher gesehen schon und man freut sich aber, wenn man dann die Vinyl rausnimmt und dann auf den Plattenteller mal legt, und dann merkt so, ah geil, das hat sich dann so endlich mal eine Vinyl und das diese Haptik halt, das ist ein Riesenunterschied, als wenn du nur online irgendwas veröffentlicht.
Ja. Als die Eltern das erste Mal die Platte in der Hand hatten, war das dann halt eher so, wahrscheinlich werden die Großeltern dann später den Kindern oder den Enkeln erzählen, wie das war. Aber ansonsten ist das relativ schwierig immer zu erzählen, wo was los war, weil es ist zwar viel passiert, aber es ist halt auch mal sehr situationsgebunden. Ja. Das heißt, du kannst, wenn du jemandem, der da nicht drinsteckt, irgendwie versuchst zu erzählen, ja, da ist das Lustige passiert und dann ist es so, ist jetzt nicht so lustig, wenn du es erzählst.
Aber Situationskomik nacherzählen ist ganz schwierig, das stimmt. Oh. Glückwunsch aber nochmal zur Platte. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die so angenehm scheppert. Ich finde, der Anteil an nicht korrigiertem Material, an nicht korrigierten Informationen ist angenehm hoch. Wie wichtig war es denn für euch, dass eben dieser Live-Sound auch auf der Platte repräsentiert wird, dass der Sound, den ihr auf der Bühne live kreiert, dass der eben auf der Platte zu spüren ist zumindest, dass da nicht zu viel getrickst wird? Wie wichtig war euch das?
Sehr wichtig, weil ich meine, klar, ist ja immer, versuchst ja immer, den Live-Sound, den auf eine Platte zu bekommen, ist ja, es funktioniert ja nicht unbedingt bei jedem Song. Es gibt Songs, die spielst du live, aber auf der Aufnahme denkst du dir jetzt irgendwie fehlt da der letzte Kick, irgendwie klappt es halt nicht. Und wir sind aber sogar an die mit der Prämisse rangegangen oder mit dem Fokus rangegangen, die Platte ein bisschen runterzuziehen vom Sound, den wir sonst hatten vorher, weg vom Rumpelpumpel, was aber immer noch für den normalen Hörer dann noch mehr rumpeliger immer noch klingt. Aber im Vergleich für uns, unsere EP, die wir letztes Jahr, vorletztes Jahr aufgenommen haben, die haben wir halt nur mit so einem 4-Spur-Kassettenrekorder gemacht und die war halt richtig, da konntest du auch nichts mehr drehen, die war halt einfach schrabbelig und sollte aber auch so sein. Ja. Man entwickelt sich ja so ein bisschen weiter. Ja. Deswegen hat die Platte auch ein bisschen mehr so poplastigere Songs, dann aber wieder mal trotzdem wieder so mehr Punk auf die 12 mäßig. Aber wir haben halt wirklich lange an diesem Album gearbeitet in verschiedenen Studios und weil es immer so EP, dann doch ein Album und dann hin und her nochmal aufgenommen und dann war das am Ende im super Team gehabt.
Ja.
Genauso.
Ich wollte jetzt gar nicht so sehr auf das Schrammelige hinaus, also ob das schrammelig ist oder nicht, das ist dann, wie du auch richtig sagtest, das ist ja dann im Ohr des Betrachters quasi oder im Ohr des Behörers. Was ich aber toll finde an der Platte ist, dass ihr eben wirklich nicht getrickst habt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die neueste Black Keys Platte anhört, die offiziell von einem Duo veröffentlicht wurde, da sind so viele Spuren übereinander geschichtet worden, das hört sich an, als hätten da 17 Leute miteinander im Studio Zeit verbracht. Und da denke ich dann immer, also mir hat das viel besser gefallen, als die Black Keys noch klangen wie ein Duo aus einer Garage, muss ich ehrlich sagen. Ja,
die machen halt ein Stadion, ne?
Ja, das ist jetzt ein Stadion, genau. Und das finde ich eigentlich schön. Ich
meine, geschummelt haben wir auch.
Trotzdem, wenn du die Spuren ein bisschen anguckst oder so, oder wenn man genau hinhörst, dann weißt du auch, dass das nicht zwei Leute hinbekommen können. Aber das ist ja auch dann nur diese Prämisse halt, den Live-Sound trotzdem vielleicht noch ein bisschen zu ändern, die man auf der Platte dann drauf hat. Und da will man natürlich auch ein bisschen poppiger werden und macht dann halt nicht noch eine zweite Gitarrenspur drauf, die dann das Solo spielt, dass es nicht leer klingt oder so.
Ja. Oder eine Orgel.
Oder eine Orgel, genau.
Und Percussion und so eine Sachen.
Ja.
bisschen voller zu machen einfach.
Und wie ist das mit dem Schlagzeug? Das wird ja live, spielst du ja, Florian, das Schlagzeug und den Bass gleichzeitig. Ja, also mit dem Fuß wird buff, puff gemacht und mit den Händen.
Bum, 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 bum.
Ja, genau. Was ich mir relativ komplex vorstelle und auch relativ schwierig, ehrlich gesagt. Hast du das dann bei den Aufnahmen auch so gemacht oder war das zum Beispiel so ein Ding, wo ihr ein bisschen getrickst habt, wo du gesagt hast, dann spiele ich erst das Schlagzeug und dann den Bass?
Nee, also bei den Aufnahmen ist es einfach, klar, live geht es ja gar nicht anders,
ja.
Aber bei den Aufnahmen ist das schon besser, weil man will ja nicht irgendwie 20 Takes haben oder so.
Ja.
Das heißt, man setzt sich dann wirklich nur an Schlagzeug ran und macht dann Bumzack, Bumzack, ja. Und der Bass wird dann später drüber gespielt. Klingt dann eh besser, man kann sich besser konzentrieren und es kommen nicht so viele Fehler vor.
Ja, ja. Aber das ist eine interessante Variante, finde ich. Wie seid ihr denn darauf gekommen, dass du die Drum-and-Bass-Abteilung wirst in der Kapelle?
Gute Frage. Wir haben uns damals halt im Proberaum getroffen, dann war so die Idee,
wie setzt man so zweites am besten?
Setzt man das um? Und dann haben wir damals angefangen, so ein bisschen oder relativ viel Kindern Barbecue-Show zu hören. Und da die haben ja so ein ähnliches Setup,
ja.
Wo der Max Sultan auch so Fußschlagzeug spielt,
ja.
Gitarre dazu. Und es gibt ja so dieses One-Man-Band-Szenen-Ding,
ja,
wo Leute halt Gitarre und Schlagzeug mit Füßen spielen. Sind wir beide auch Fans von.
Mhm.
Und dann war das dann so, okay, lass es einfach mal ausprobieren. Das ist halt aus dem Spaß entstanden.
Mhm.
Aber es lief dann halt irgendwie und dann anfangs war es schon eine Idee, noch einen dritten, vierten reinzuholen oder so. Und dann haben wir trotzdem gemerkt, so es klappt so, halbwegs zumindest. Und
gerade nicht wie die Black Keys sein wollten.
Ja, ne? Das finde ich
genau,
aber auch
das wollten
toll.
Wir halt nicht, ja, weil genau. Davon gibt es dann doch schon genug.
Gitarre und Schlagzeug und kein Bass
da bist du
zum
halt,
Beispiel, ja.
Genau, sowas ist es natürlich, stößt man extrem an Grenzen,
ja.
Teilweise, gerade was der Rhythmus betrifft. Du kannst nicht mal einen Drumroll oder so Sachen spielen.
Ja.
Da überlegen wir auch schon, wie man das regeln könnte mit einem Double-Waves-Pedal und so eine Sachen.
Def Leppard kann man sich da einiges abgucken, da hat doch der Schlagzeuger nur eine Hand gehabt.
Genau, zum Beispiel, aber dass man halt, wir spielen mit limitierten Sachen, haben aber extrem viel Equipment auf der Bühne. Also.
Hätte ich nur einen Fuß, wäre es halt...
Pass bitte auf deine Füße auf, Florian. Das wäre echt wichtig für die Zukunft der Snaffletuffs-Kapelle. Bevor wir uns zu sehr verquatschen, würde ich fast sagen, wir hören nochmal einen Song. Und zwar die deutschsprachige Nummer vom Hokus-Pokus-Album der Elbe Delta Blues. Und dann reden wir noch ein bisschen weiter und wir verlosen auch noch Tickets für die Show heute Abend im Café Burga. Yes, Snuffletöpfs nochmal mit dem Elbe Delta Blues, ein deutschsprachiger Song vom Debütalbum Hokus Pokus. Jetzt wollte ich euch eigentlich fragen, wie ihr jetzt quasi entscheidet, ob ein Stück in deutscher Sprache verfasst wird oder in englischer Sprache. Jetzt habt ihr mir aber, während der Song lief, die Story zum Song erzählt. Und zwar ist das einer der ersten Songs, der quasi komponiert wurde. Und damals...
erste Song.
Da habt ihr noch gedacht, dass vielleicht der Rest auch komplett deutschsprachig wird oder...
Niemals?
Nee, nie.
Nee.
Weil wir raus, nicht so, diesen, weil du bist ja mit Deutschland auch immer recht beschränkt auf dem Markt und die Musik, die wir machen, die ist ja auch relativ klein in Deutschland.
Beschränkt
so ein bisschen. Es ist halt eine kleine Schublade, die man hat und du hättest auf Deutsch mit dem Sound nie wirklich touren können, weil wir haben ja auf der Tour gemerkt, dass im Ausland viel mehr zu holen ist für uns.
Ja. Das finde ich auch interessant, dass ihr quasi seid wie die Propheten im eigenen Land. Oder zumindest macht es den Eindruck, als seid ihr eine Band, die im europäischen Ausland oder vielleicht auch früher oder später mal in den Vereinigten Staaten durchaus eine Fanschar generieren könnte. Das ist ja auch oft andersrum
bei der Band aus Germany.
Das ist auch ein erklärtes Ziel eurer Band, mehr international
bei den Staaten zu spielen, auf jeden Fall.
Ja, mehr Reisen.
Ja,
Asien. Ja.
Sehr schön. Jetzt habe ich gelesen, dass ihr euch auch gemeinsam die Nächte als DJs um die Ohren geschlagen habt in der Vergangenheit und das, glaube ich, auch immer noch macht und dass es dann auch wirklich dass ihr quasi eurem Genre treu bleibt und dann guckt, was gibt's denn an Garage-Rock-Raritäten, die man noch auflegen kann. Dann habe ich mich gefragt, benutzt ihr den DJ-Job eigentlich auch als sowas wie ein Recherchetool? Ist das unter Umständen, sind das schon Abende, die man als Recherchetermine in den also ich habe so das Gefühl, er analysiert die Musik, die ihr mögt, richtig, bevor er sie zur Inspiration werden lässt.
Also, ey, ich habe eine Platte gefunden, es kann auch ein Soul-Album sein und so eine Sachen.
Mhm.
Schon.
Mhm.
Aber wir machen das jetzt seit 2006, 2007 oder so, legen wir auf zusammen und haben früher noch viel intensiver aufgelegt, 3-4 Mal im Monat, sind nach Hamburg gefahren, so eine Sachen, haben echt viel aufgelegt und jetzt ist halt nur noch einmal im Monat in unserem Stammladen.
Ja.
8 Millimeter war.
Sehr schön.
Denen wir auch eine Menge zu verdanken haben, deswegen ist es auch immer so, wir legen da sehr gerne auf.
Mhm.
Und klar, aber
es ist schon.
Ist eine Recherche.
Ich habe das Gefühl, es gibt Leute, es gibt Bands, die hören halt irgendwo eine Musik und sagen, das hat mich inspiriert, die neue Platte von Adele oder keine Ahnung. Ist ja wurscht. Bei euch habe ich das Gefühl, dass ihr quasi die Musik hört und dann stelle ich mir vor, dass ihr das so analysiert und sagt, ja, der Refrain kommt so gut, weil die erste Bridge. Nach der Strophe, die ist echt ganz besonders. Hast du das schon gehört, Florian? Und dass ihr das dann so analysiert und dann nach der Analyse sagt, das ist gut genug, das können wir als Inspirationsquelle nutzen.
Also so nerdig sind wir da auf keinen Fall. Das ist halt schade. Eher so.
Aber jeder für sich selber, glaube ich. Ja, also wenn man eine Platte hört und merkt, ey, da ist so ein krasses Percussion-Ding auf dem Song, lass das mal auch probieren.
Ja.
Das ist ja auch, irgendwo muss der Einfluss herkommen, den wir haben. Und
ja, und all good art is theft, sagt man ja auch. Genau. Alle gute Kunst ist auch Diebstahl. Jetzt habe ich auch noch gehört, dass
ein bisschen,
man...
Ein bisschen, ganz
ich habe gehört, dass ihr die Platte zweimal aufgenommen habt. Einmal tagsüber, einmal nachts. Mhm. Stimmt das?
Ja.
Und was ist, welche Version war die bessere?
Die Nachtversion.
Und warum?
Man kann Alkohol trinken beim Spielen.
Ah, naja, das ist gut, so einfach.
Ist wir es waren da nicht drauf gepolt, in einem riesen Studio aufzunehmen, irgendwie von morgens bis abends.
Ja.
Und du merkst, du bist am Mittags erst so, war tierisch verkrampft alles. Und
ja.
Wir haben mega viel gelernt, aber der Typ ist auch eigentlich mit ein Grund, warum die Platte dann doch besser wurde. Mhm. Weil wir einfach technisch mehr aufgepasst haben nach den Aufnahmen, die wir bei dem gemacht haben.
Ja.
Und dann also Lehrgeld bezahlt.
Ja, Lehrgeld bezahlt. Und dann
immer neu aufgenommen.
Alles klar. Und das ist unter Umständen aber auch ein Trick, den ihr das nächste Mal wieder anwenden werdet, dass ihr eben sagt, wir wollen nicht um 8 Uhr morgens im Studio aufkreuzen, weil das ist einfach nicht unsere Zeit. Lass lieber einen Termin machen von 19 Uhr an und dann die Nacht durcharbeiten.
Ja, ganz genau.
Ja, weil man hat einfach den ganzen Tag Einflüsse. Und gerade wenn du in Berlin noch aufnimmst, du läufst dahin oder fährst zum Studio, da ist schon wieder so viel und dann... Abends kannst du einfach abschalten. Das ist wie Leute, ich meine, das ist ja immer so der Hauptgrund, warum Bands eigentlich existieren, ne? Sich abends zu treffen im Proberaum und zum Bier zu trinken und so ein bisschen Musik zu machen.
Ja, das stimmt.
Spielst halt abends oder probst halt oder hast deine Gigs abends. Ja. Das ist halt ähnlich wie bei Prüfungen. Bei Prüfungen, wenn man für Prüfungen lernt, wird ja auch mal gesagt, man soll in dem Zeitraum lernen, in dem man dann die Prüfung am Ende schreibt. Also wenn man um 13 Uhr die Prüfung schreibt, soll man so von 12 bis 16 Uhr schreiben lernen oder so zu Hause. Und das ist, glaube ich, ähnliches Prinzip.
Ja, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das, also vor allen Dingen dieses 9 Uhr in einem Studio stehen, das dann auch noch so beeindruckt, so tagsüber, dass vielleicht so groß ist und dann vielleicht besser erst dahin gehen, wenn es schon dunkel ist oder was und man selber schon Eindrücke am Tag gesammelt hat. Heute Abend spielt ihr im Café Burger, ihr seid ja ein klassisches Duo. Ich habe aber gelesen, dass bei Berlin-Shows auch mal Gäste mit auf der Bühne auftreten. Ist da heute jemand schon eingeladen?
Möglicherweise.
Alles klar. Das könnten unter Umständen ganz berühmte Leute werden, die heute Abend. Das
könnten unter Umständen mehrere Leute.
Vielleicht der Vincent auch? Oder? Unter Umständen komme ich selber noch mit, verrückterweise. Gut, dann bedanke ich mich erstmal für euren Besuch.
Danke dir.
Weiterhin viel Erfolg mit der Hokuspokus-Platte im Gepäck und wenn was Neues anzupreisen ist, dann kommt ihr gerne wieder vorbei. Ihr wisst ja jetzt, wo ihr uns findet und an dieser Stelle auch noch schnell ein paar Tickets verlost, wer heute Abend ins Café Burger gehen möchte, zu den großartigen Snöffeltöffs, die den Großteil des Programms als Duo bestreiten werden, aber es wird auch Gäste geben heute Abend.
Möglicherweise.
Auf der Bühne des Café Burger, möglicherweise. Wer da vorbeigehen möchte, ohne Eintritt zu bezahlen, der ruft jetzt ganz schnell an. 030 2000 9000 ist die Nummer zum Glück. Berlin 2000 9000, meine Kollegin Julia Oberlohr wird für euch am Telefon sein und eure Namen auf die Gästeliste packen. Snöff und Töff, vielen Dank für euren Besuch und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.